So, und damit müssten wir wieder live sein und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Krypto-Nerds Uncut, wie jede Woche, genau wie jede Woche, nur meistens nicht immer der Freitag, aber dieses Mal ist es der Freitag, dieses Mal sind wir pünktlich, aber es gibt schon wieder eine Änderung. Für diejenigen, die uns jetzt nicht nur hören, sondern auch sehen, ihr seht schon, wer wieder mit dabei ist. Unser Backup-Player Number One ist hier wieder am Start. Hallo, lieber Werner, freue mich, dass du mit dabei bist.
Von der Ersatzbank wieder eingewechselt worden. Hallo,
Erik. Genau, du bist quasi der Dennis Undaff, der Krypto-Podcast. Ja? Du bist der Edeljoker, der macht dann die Buden, wenn es wichtig ist. Sehr gut, sehr gut. Schön, dass du mit dabei bist. Und wie jede Woche, vielen, vielen Dank an unsere Kollegen von Bison. Liebe Grüße nach Stuttgart. Vielen Dank für den Support unseres Podcasts. Und jetzt werdet ihr euch fragen, warum ist denn der Werner mit dabei? Macht der Sascha schon wieder La Dolce Vita? Liegt der entspannt im Garten und lässt sich es gut gehen? So einfach ist es diesmal nicht. Ja, das waren die Gründe der letzten Male, so ungefähr. Ja, er wird es wahrscheinlich verneinen, aber so ungefähr wird es gewesen sein. Dieses Mal ist es ein wichtiger Grund und an der Stelle ganz, ganz liebe Grüße an die Familie Röhrer, denn es gab Nachwuchs gestern Morgen. Erstmal Glückwunsch dazu. Familie, Vater, Kind und Frau sind wohlauf, allen geht's gut und herzlich willkommen zu ja, auf der Welt, herzlich willkommen in der Familie und ja, also Sascha habe ich dann gestern angeboten und gesagt so, hey, ich glaube, du setzt heute mal aus und kümmerst dich um die Family und dann gucken wir mal, ob nächste Woche wieder möglich ist und dann habe ich natürlich direkt den Werner angerufen oder geschrieben und habe gesagt, hey Werner, wie schaut's, hast du Bock? Und er hat direkt ja gesagt. In diesem Sinne, lass uns reinstarten, Werner, wir haben den Screenshare schon offen. Ja, die Woche, Die war spannend und turbulent, würde ich sagen.
Wieder mal eine spannende Woche, wieder mal nicht von der guten Art. Aber hey, Krypto härtet ab, also.
Ja, genau, richtig. Wir sind beide 22.
Das war nicht die schlimmste, die wir je hatten, deswegen.
Ja, genau, richtig. Wir sind beide 22, wie man sieht, nur fünf Jahre schon in Krypto. Ja, wir sind halt schnell gealtert. Nee, also das ist, die Woche ist wieder blutrot. Wir sehen es hier auf CoinMarketCap, also wir sind jetzt gerade bei 60.000 und 24 Dollar, also knapp die 60.000er-Grenze. Da muss man, glaube ich, jetzt auch nochmal von letzter Woche auflösen. Wir haben ja immer unsere Wette der Woche und Sascha hatte getippt 61.850 und ich hatte 60.500. Insofern schade, dass Sascha nicht selbst dabei ist, weil davor hatte er ein, zwei Wetten gewonnen. Hätte ich ihm gerne unter die Nase gerieben. Also ich bin auf jeden Fall näher dran und kann mir den Punkt auf jeden Fall schon mal zuschreiben. Und unsere Fußballwetten. Wir hatten ja auf das Elfenbeinküstenspiel, hatte ich 2-1 getippt und war somit goldrichtig. Ja, fast wie bei Curaçao, da lag ich auch mit 6-1 nur ganz knapp daneben. Den Punkt hat Sascha mir aber nicht gegeben, der Sack. Und ja, aber ich muss sagen, wir haben beide reingeschissen bei unserer Ecuador-Wette. Also das ist ja gestern leider dann doch nicht so aufgegangen, wie ich es mir erhofft hatte. Ich hatte ein 2-0 getippt, Sascha ein 3-1 und ja, leider war es dann doch anders. Aber wir werden uns eine neue Wette diese Woche überlegen und gucken uns auch mal an, ob vielleicht Fußballwette schon möglich ist, wer der deutsche Gegner ist, aber dazu später. Genau, die Woche war turbulent, die Woche ging blutrot wieder los und auch wenn wir uns mal anschauen, wir sind mit knapp 4% im Minus beim Bitcoin über die letzten 7 Tage. Ethereum steht mit knapp 8% im Minus. XRP auch mit 8%. Also ja, wieder deutlich, deutlich rot der Markt. Und wenn wir uns mal anschauen, ich hatte ja vor circa ja, einer Woche, anderthalb Wochen gesagt, so hey, es könnte sein, dass sich eventuell die ETF-Outflows verlangsamen und dass wieder ein bisschen Zukäufe dazukommen. Das sah auch mal kurze Zeit danach aus. Aber wenn wir uns anschauen, wie wir die letzten 2 Tage, was für einen massiven Outflow hatten, also alleine das war ja eine Milliarde Outflow aus den Bitcoin-ETFs in 2 Tagen. Das ist irre. Also das ist wirklich irre. Ich weiß nicht, Werner, wie siehst du das aktuell mit Verkaufsdruck und Bitcoin-Preis? Wie schätzt du das aktuell ein?
Absolut. Also vielleicht kurz für die, die uns nur hören. 25. Juni, wir hatten gestern 690 Millionen Outflow und am Tag davor 460 oder fast 69 Millionen Outflow. Das ist schon enorm. Also das sind echt große Zahlen. Das ist jetzt nicht die Statistik, die ich mir jeden Tag morgens anschaue. Aber ich weiß, als die ETFs eingeführt wurden und wenn wir da mal eine Milliarde Inflow innerhalb einer Woche oder sowas hatten, das waren Titelseiten-News.
News. Ja.
Und jetzt so eine stinknormal, einem ganz normalen Dienstag, um eine halbe Milliarde Outflow, ohne dass es irgendwie groß durch die Medien geht. Also, als du mir den Artikel geschickt hast, war ich echt so, wow, fuck, das ist riesig, das ist ein echt großes Ding. Und kriegt aber trotzdem kaum Aufmerksamkeit im Moment, weil einfach irgendwie so das Sentiment ist halt so,
Es ist
haben wir jetzt
genau.
eigentlich gar nicht anders erwartet, groß.
Es ist generell halt super negativ, ne? Also wir gucken uns da gerade gleich dann nochmal ein paar andere Themen an. Aber wenn wir uns anschauen, also wir sind jetzt schon die 7. Woche in Folge bei den ETF-Outflows negativ, ja. Und wir haben in 30 Tagen knapp 6 Milliarden Outflow gehabt. So, und jetzt nochmal in den letzten 48 Stunden oder 72 Stunden, wenn man es ganz genau rechnet, dann sind wir bei über 1 Milliarde Outflow. So, und der heutige Tag ist da noch nicht mit eingerechnet. Ja, also das ist schon echt crazy. Da passiert ganz, ganz viel und ich glaube, das zahlt halt auch auf das ein, was wir die letzten Wochen schon so ein Stück weit predigen. Dass natürlich jetzt das Thema Zinserhöhung auch immer noch im Raum steht für Ende des Jahres. Das ist ein Thema, was auf jeden Fall auf den Preis drückt. Wir sind auch wir sind auf 58,4, glaube ich, im Tief gefallen. Ja. Und generell, wenn wir uns mal so ein Stück weit anschauen, das ist so, ich gucke gerade mal hier rein. Werbung. Wenn du mit Krypto starten willst, ist nicht die erste Frage, welchen Coin kaufe ich, sondern wem vertraue ich und wie kompliziert wird das? Genau deshalb möchte ich dir heute unseren Partner Bison empfehlen. Bison ist der Krypto-Broker von der Gruppe Börse Stuttgart mit über 160 Jahren Erfahrung am Markt und Made in Germany. Der Fokus ist ganz klar: Einfachheit und Zuverlässigkeit. Du kannst dich in der App oder über Web kostenlos registrieren, dich ganz einfach verifizieren und dann in wenigen Minuten loslegen. Was ich als einsteigerfreundlich empfinde: Bison hat ein intuitives Design, mehr als 50 echte Coins wie Bitcoin oder Ethereum und der Handel ist gebührenfrei, ohne Kosten für Ein- und Auszahlung oder Kontoführung. Wenn du Bison jetzt einfach mal austesten möchtest, bekommst du mit dem Aktionscode BITCOIN10 10 € in Bitcoin. Wie? Kostenlos registrieren, Konto verifizieren, Geld einzahlen und Krypto handeln. Hinweis auf die Teilnahmebedingungen unter bison.app/audio. Werbung Ende. Wir hatten in den letzten 24 Stunden, das muss man auch mal noch mal dazu sagen, Long-Liquidation in Höhe von 400 Millionen knapp. Ja, wir sind wieder beim vielen Greed-Index auf 16 runtergerauscht. Und wo hatte ich das? Ich hatte es hier eben noch mal rausgesucht. Genau, richtig. Es ist. Wir sind jetzt, wenn man so möchte, wir sind 20 Monatstief, Bärenmarkt jetzt im 8. Monat, wenn man es so bezeichnen möchte, obwohl anders kann man es nicht mehr bezeichnen, ja, also da kann man sich jetzt nicht mehr raus, kann man sich jetzt nicht mehr rausreden.
Alles
Und
temporär. Nur ein
ja, genau.
kurzer Tipp.
Ja,
Es
ganz,
geht
ganz
nochmal
kurze
hoch.
kleine Gegenbewegung aktuell seit mehreren Monaten. Also das ist aber auch nicht nur der Kryptomarkt, also gestern gab es dann einen relativ starken Dip auch, S&P 500, die ganzen großen Tech-Aktien, Bitcoin natürlich auch. Und finde ich tatsächlich ganz gut, The Kobayashi Letter, weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, die hatten gestern geschrieben, vor 17 Stunden, in 27 Minuten hat der Nasdaq einfach mal 1000 Punkte verloren. Ja, so, also das ist echt crazy. Ja, also genau, der Nasdaq ist geöffnet worden mit 1% höher und ist dann um 3% gefallen von 9:30 Uhr bis 9:57 Uhr morgens. Also das ist, ja, da waren alle, glaube ich, erstmal so kurz unter Schock. Und es ist so ein Ritt auf der Rasierklinge gerade, so rund um die 60, ja. Wir dippen wieder drunter, wir kommen wieder höher, wir dippen wieder drunter, wir kommen wieder an die Grenze ran, ja. Und gerade ist es so ein Fight zwischen 60 oder nicht 60, ja, es ist hier
Ein
jetzt immer
Bitcoin-Preis
60,8,
ist gerade.
genau beim Bitcoin-Preis, also es
Ja.
ist so 60,8, 60,4, also Ah, können wir eigentlich schon die Wette der Woche machen, oder Werner? Wo stehen wir nächste Woche Freitag? Bei welchem Kurs? Du darfst anfangen als Gast. Okay, komm, ich fange an.
Ich sehe die Woche nichts, was sich groß bewegen tut. Deswegen, ich glaube, wahrscheinlich sind wir wieder um die 60. Und irgendwo ist die 60 auch so eine Benchmark, wo jetzt, glaube ich, auch der ein oder andere wieder anfängt nachzukaufen. Deswegen habe ich den Gedanken, dass wir auch nicht viel drunter sein werden. Ich sage 60 rund, also genau 60.000 wieder.
Ich sage 57,5. Komm, einfach mal eine Gegenthese
auf. Wir gehen drunter und ja. Kein. Ja.
Und jetzt müssen wir müssen dann gucken, wer am meisten sozusagen am weitesten entfernt ist vom Ziel, der würde dann gewinnen. Und der Punkt würde dann Sascha zugeschrieben werden. Ja, also von daher, genau. Okay. Also es sieht blutrot überall aus. Und wir hatten uns nochmal angeschaut, wie denn eigentlich der Overall Price ausschaut der meisten Investoren und was so der Durchschnittskaufpreis ist. Und der liegt aktuell bei 54.000 US-Dollar. So. Und das ist, glaube ich, dann auch so ein Stück weit so eine magische Grenze. Und ich hatte auch noch gesehen, dass über 50% der Bitcoin-Halter aktuell im Minus stehen. Ja, das hatte ich jetzt ad hoc nicht gefunden, aber das war was jetzt die letzten Tage bei ganz, ganz vielen rumging. Und ich hoffe, dass zumindest einer dieser Personen, denen ich dort folge, es zumindest recherchiert hat.
Wenn du mir den rechten Balken hier kurz ein bisschen runterscrollst, dass man den Total noch sieht. Da. Ja, genau, der hier. Ach, super, der Overall Realized Price 53.000 USD bedeutet also der durchschnittliche Einkaufspreis aller Bitcoin, das heißt bis back zu Satoshi Era etc., sind wir bei 53.000 und man sieht diese grüne Linie für alle, die uns jetzt zuschauen, die war fast noch nie so nahe am tatsächlichen Kurs, wie sie jetzt ist. Also wir haben die einmal kurz durchbrochen in der Corona-Krise 23, als wir da diesen Dip gemacht haben, oder 21, hier 23, als mir richtig runterging nochmal. Ja. Aber ansonsten fast nie wird diese Linie auch nur angefasst. Die bewegt sich natürlich relativ langsam und es ist auch nicht klar, wie viel der Bitcoin jetzt tatsächlich noch da sind. Interessanter ist die Short-Term, die ist sogar drüber aktuell, das passiert öfter mal, das sind jetzt alle die im letzten Jahr, jetzt hast du es kaputt gemacht, das Internet wieder kaputt gemacht.
Sorry.
Das sind alle die im letzten Jahr gekauft wurden und klar, wer sich den Kurs des letzten Jahres anschaut, wird merken, da ist natürlich der Preis über dem aktuellen Kurspreis, aber auch das ganz eindeutiges Bärmarktsignal.
Ja, total. Also es gibt sogar einige Modelle, die zwischen 42.000 bis 44.000 US-Dollar ausrufen als Kursziel in Q4. Das sind so eher die Bären im Markt. 21 Shares hält weiterhin an ihrer 100.000 Bitcoin-Marke fest, als Gegenpol. Ja, am Ende wissen wir, Ende des Jahres mehr, wer Recht behalten hat und wir werden es im Auge behalten. Es ist auf jeden Fall aber, wenn ich mir das so anschaue, meine Einschätzung ist auch eher, dass wir uns im Bereich zwischen 50 bis 60 bewegen in den nächsten Monaten und auch einige haben gesagt, ab September geht es wieder nach oben. Aber wenn das ganze Zinsthema wirklich so kommt und erhöht wird, wir haben uns das letzte Woche schon mal angeschaut tatsächlich und da ist die Wahrscheinlichkeit über 60% auf Polymarket, muss man auch mal mit Vorsicht genießen, aber zumindest eine gute Indikation, was die Leute da draußen denken und auch Geld drauf wetten, und da war es über knapp bei 66% letzte Woche noch und jetzt hat sich's wieder leicht abgekühlt bei 53%, aber das ist natürlich was einfach drückt so, ne? Also es ist nicht gut für den Bitcoin, wenn Geld teurer wird, es ist auch nicht gut für den Bitcoin, wenn institutioneller Outflow ist, und was auch nicht gut ist für Bitcoin ist, dass die MicroStrategy Aktie derartig auch auf Talfahrt ist. Denn auch das macht es wesentlich schwerer für Michael Saylor und Strategy sich zu refinanzieren. Und es macht es dann wieder wahrscheinlicher, dass Abverkäufe stattfinden. So. Und das predigen wir jetzt schon eine ganze Zeit lang. Und aus unserer Sicht ist MicroStrategy auch ein systemrelevantes Problem aus meiner Sicht. Ja, weil wenn das wirklich so jetzt weitergehen sollte und stell dir vor, wir fallen Richtung 50, 45, ja, was passiert dann? So. Und dann kann es tatsächlich nochmal sein, wenn er dann wirklich anfängt, in großen Mengen abzuverkaufen, falls das so kommen sollte, ja, dann hast du nochmal so eine Downward Spiral, ja, also so eine Abwärtsspirale, die das Ganze nochmal beschleunigen könnte. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob wir nicht vielleicht sogar noch tiefer landen könnten. So, je nachdem. Ja, das ist jetzt so ein bisschen Horrorszenario malen, aber man muss hier mal alle verschiedenen Szenarien mal durchdenken. Und ja, da muss man auf jeden Fall eng dranbleiben, gucken, was passiert. Und
im aktuellen Bärenmarkt jetzt irgendwie so zwei Szenarien, wenn wir jetzt auch mal irgendwie so long-term bis Jahresende oder auch nächstes Jahr reinschauen. Entweder es passiert jetzt quasi nichts mehr, das stabilisiert sich einigermaßen, dann glaube ich, haben wir mit den 60 hier auch den Bottom erreicht. Das ist so ungefähr 50% Drawdown, das ist relativ normal. Genau. Aber es könnte nochmal sein, dass es irgend so ein Auslöser-Event gibt. Und da zähle ich auch Strategy mit dazu. Das könnte sein, dass es irgendwo hinter den Kulissen schon mächtig brodelt. Ja. Und irgendwo ein größerer Abverkauf ansteht. Viele, selbst so DeFi-Protokolle, haben früher dann oft ihre Treasury in Bitcoin gehalten und solche Sachen. Wenn die jetzt an Geld dran müssen, wenn die abverkaufen müssen, wenn es irgendwo Missmanagement gibt, wenn Strategy jetzt irgendwie, die haben ja auch viele so verzinste Papiere gemacht, wenn die jetzt größere Zinszahlungen anstehen haben oder die Papiere zum Teil auslaufen, wenn die feste Laufzeiten haben, Rückzahlungen anstehen, da kann nochmal Verkaufsdruck entstehen. Und wenn dann irgendwie so ein Thema zum anderen kommt, dass wir dann nochmal, wie du sagst, so eine Spirale nach unten auch ausgelöst wird, und dann würde ich auch nicht ausschließen, dass wir nochmal die 40 sehen. Und genau. Aber für die Einkaufsstrategie oder für meine persönliche Einkaufsstrategie finde ich es kritisch, weil ich denke mir, du weißt halt auch nicht, was passiert. Und ich habe jetzt langsam angefangen nachzukaufen mit noch Reserven. Aber ich denke mir, jetzt ist ein solider Zeitpunkt, um hier für mich und meine Investmentstrategie auch langsam wieder Bestände aufzubauen.
Ja, definitiv. Also das ist natürlich immer total abhängig davon, was ist so die eigene Risikopräferenz und was ist so das Gesamtportfolio und Investmentstrategie. Also das ist jetzt nicht quasi, es ist Werners eigene Meinung. Ich bin aber auch der Meinung tatsächlich, dass es wieder ein guter, und das habe ich ja damals schon mal gesagt, als wir quasi uns, man kann von halten, was man möchte, aber Rainbow Chart, ja, haben wir uns ja auch angeschaut. Wir waren in einer massiv überverkauften Zone, sind wir weiterhin. Wir sehen natürlich auch, dass das Marktsentiment jetzt nicht besser wird aktuell. Ist halt die Frage, welche Effekte könnten uns jetzt gerade nach oben ziehen in nächster Zeit? Ja, das ist ja die Gegenfrage, die man da stellen kann. Und aktuell sehe ich so viel Negatives im Markt und so viel Instabilität auch und so viele offene Punkte, die noch negativ reindrücken könnten, dass ich glaube schon, dass wir noch diesen Bereich zwischen 50 und 60 definitiv sehen werden. Beziehungsweise, das ist ein ganz einfacher Bet jetzt gewesen, weil zwischen 50 und 60 waren wir ja schon mit 58,4, aber ich meine, dass wir noch deutlicher
Richtung. Also wir waren gerade so knapp davon.
Gerade sind wir, wie viel Dollar? Guck mal, wir sind schon wieder in der Zone. Ja, ich habe es predicted. Nein, natürlich, dass wir noch weiter Richtung 50 gehen, wäre jetzt meine Einschätzung, aber ja, let's see. Aber Strategy hat Bitcoin nachgekauft, nochmal kleinere Position für 35 Millionen, 520 Bitcoin. Also seitdem sie ihre 32 verkauft haben, haben sie knapp über 3.500 Bitcoin wieder zugekauft. Ja. Aber es hat was mit den Leuten gemacht. Das ist halt einfach Fakt. Ja. Und damit haben sie nicht nur den Markt immunisiert, sondern sich, glaube ich, auch ein bisschen ins eigene Bein geschossen mit ihrer Story. Okay. Apropos negative Themen oder Treasuries, die nicht gefüllt sind. Wir können mal so ein Stück weit, habe ich mal rausgesucht, Also die Ethereum Foundation hat tatsächlich ihre Budgets gecuttet um 40%. Ja, sind wir, glaube ich, bei dem ganzen Thema Treasuries werden dünner, glaube ich, genau beim richtigen Topic. Und sie haben 20% der Leute rausgeworfen. Und der Michael Schlehan, das ist so ein Blockchain-Headhunter, relativ bekannt, beziehungsweise macht auf LinkedIn in dieser Bubble relativ viel. Und der sagt halt auch, ne, es ist halt nicht mehr so wie, weiß ich nicht, 2018, 17, 19, wo du sagen konntest in einem Bewerbungsgespräch, yo, ich habe Bitcoin gekauft und ich kenne mich damit aus und habe folgende, keine Ahnung, Ausrichtung. Also ich mache Vertrieb, ich mache Marketing, ich kann entwickeln und ich habe schon mal Bitcoin gekauft. Ja, hier hast du den Job, ja. Also irgendwie war das ja so ein Stück weit da, das Momentum, dass man da irgendwie alles Mögliche geheiert hat. Und er sagt hier auch, es ist halt, es gibt weniger Plätze am Tisch, ja, die Standards werden einfach, die Ansprüche werden höher, ja, und es gibt halt mehr Competition und tatsächlich Jobs in dem Bereich zu bekommen, ist gar nicht mehr so einfach, so, und wir sehen das, es gibt ganz viele Layoffs aktuell, BitGo ist auch mit dabei, das hattest du mitgebracht, Werner, die sind auch gerade dabei, sich von Personen
genau,
und
das ist,
Mitarbeitern zu trennen.
Kam jetzt heute Morgen bei mir auf Krypto-Twitter hoch. Der CEO von BitGo hat eine Ankündigung gemacht, dass sie eben auch 15% ihres Headcounts entlassen oder entlassen werden. Mhm. Ja. Also auch hier zeigt einfach deutlich, was intern auch bei den Exchanges los ist, dass die sich auch umstellen. Entweder auf einen Bärenmarkt jetzt nochmal intensiver vorbereiten und einstellen oder auch schon Konsequenzen aus dem bestehenden Bärenmarkt ziehen müssen.
Ja, definitiv, definitiv. Also das ist was wir überall sehen. Was wir auch sehr, sehr stark sehen, ist das ganze Thema Mika. Es ist jetzt so, dass die offizielle Übergangsphase für die Implementierung der Mika jetzt endet zum 1. Juli. Also das heißt, in den nächsten 5 Tagen müssen alle Anbieter, die keine Lizenz haben, ihre aktiven Services Kunden gegenüber einschränken, ja, und müssen das auch an die Kunden kommunizieren. Jetzt war natürlich die letzten Wochen immer die große Diskussion, schafft es Binance noch die Lizenz zu erhalten. Und ich habe vor 3 Wochen tatsächlich schon so eine Indikation bekommen. Ich spreche mit vielen verschiedenen Leuten, sei es Anwälte, sei es Leute aus der Regulatorik-Seite, sei es Leute, auch Personen direkt von der Börse, mit denen man Kontakt hat. Und als wir in Wien waren, Werner, da wurde gesagt, ja, wir rechnen jeden Tag damit, dass es kommt. Aber wo wir stehen, wissen wir nicht. Ja, da gibt es absolute Verschwiegenheit darüber. Und auch da hat man nichts wirklich rausbekommen. Und ich war dann immer wieder im Austausch und wir hatten so ein paar Planungen, ein paar Dinge einfach gemeinsam zu machen. Und dann habe ich aber auch gesagt, nur wenn die Lizenz kommt. Ja, ganz klare Regel bei mir, weil ich nicht mit unregulierten Playern zusammenarbeite. Auch wenn es das große Binance ist. Ja. Und da ist es tatsächlich so gewesen, dass ich vor 2 Wochen dann die Info bekommen habe, hey, wir stellen erstmal alles on hold. Und da war so für mich so, okay, das würden sie nicht machen, wenn sie kurz vor der Lizenzerteilung wären. Und das war so für mich schon der erste Indikator. Und dann habe ich mit 1, 2 Anwälten gesprochen, die auch aus dem Lizenzbereich kommen. Und die haben auch gesagt, könnte schwierig werden. Und dann hat sich ja noch Lagarde, was wir letzte Woche besprochen haben, eingeschaltet und hat gesagt, Binance nicht in Europa und ja, also das ist schon ziemlich crazy und jetzt hat es Binance selbst auch nochmal bestätigt, dass sie sich aus Europa erstmal zurückziehen. Die Information ist jetzt so, du kannst deine Assets verkaufen noch und kannst sozusagen das Geld rausholen aus Binance, aber was nicht mehr möglich sein darf, ist A, aktive Neukundenwerbung in der EU für EU-Bürger. Das ist für alle nicht regulierte Player illegal. Da ist dann aber wieder die Frage, wie wird es durchgesetzt, wie wird es geahndet? Das ist, die Frage haben wir uns ja auch schon mal bei dem Influencer-Event in Berlin gestellt. Wie, wenn ich jetzt in Dubai leben würde und ich würde einfach quasi unlizenzierte Börsen bewerben im deutschsprachigen Raum, wer kommt denn dann und schnappt mich? Und wer setzt es dann wirklich durch? Also das ist, glaube ich, nochmal so ein Stück weit die Frage. Da wurde dann gesagt, so ja, aber du willst ja vielleicht nochmal deine Oma besuchen und wenn du das machst, kann es dann sein, dass du am Flughafen geschnappt wirst, ja. Ja, okay, aber vielleicht ist es den Leuten auch egal und die kommen gar nicht mehr zurück nach Europa, ja. Also das ist so ein bisschen so die Schwierigkeit, die wir auch sehen als Industrie in Deutschland und Europa, die einen guten Job machen will. hinter alles jetzt irgendwo No Financial Advice, Werbung schreiben müssen, ja, so, sobald irgendwas beworben wird, das ist auch in Ordnung, aber es macht es halt einfach komplexer und dann gibt es halt Player, die nicht reguliert sind oder sich nicht regulieren lassen wollen und dann den Markt schwemmen und trotzdem ihr Business machen können und auch noch mehr verdienen, weil sie mit unregulierten Playern zusammenarbeiten. Ne? Also das ist so eine Kaskade, wo ich mir denke, so teilweise, ja, okay, macht keinen Sinn. Aber genau, Binance zieht sich zurück. Alle anderen, die keine Mika-Lizenz haben, müssen auch aus dem Markt. So Player wie Bison, Coinbase, OKX, Kraken, Bitwavo, you name it, ja. Alle großen Player, die schon lange im Markt sind und lizenziert sind, das könnten jetzt natürlich die Profiteure dessen sein. Ja, fahren auch alle Kampagnen genau zu dem Thema. Passt halt ganz wunderbar aktuell. Und ist natürlich für Binance jetzt erstmal ein Schlag. Sie haben aber angekündigt, dass sie wohl nochmal in einem anderen Land das einreichen wollen würden, bin ich mir nicht sicher, ob das klappt. Weil wenn du jetzt schon dort abgelehnt wirst, warum sollte es in einem anderen Land klappen? Weil da wird auch wieder Christine Lagarde um die Ecke kommen und sagen so, ja, nee, Leute, habe ich euch doch schon gesagt, wir haben keinen Bock auf euch. Ja, also
ich glaube, sie haben ihn zurückgezogen, den Antrag. Der wurde nicht offiziell abgelehnt. Das ist nochmal so juristisch gesehen ein bisschen was anderes.
Okay.
Und ich glaube, es ist auch noch nicht so ganz klar, was jetzt die rechtliche Folge davon ist. Also man hört ein bisschen unterschiedliche Sachen und ich habe mich auch gerade auf der Blockchain Week jetzt mit anderen Mitarbeitern von Exchanges unterhalten und da gibt es auch unterschiedliche Ansichten, wie es jetzt für Binance weitergeht. Mhm. Einmal gibt es ja diese Reverse Solicitation Rules, sprich alles, was du gesagt hast, also die dürfen keine Neukunden mehr werben, die dürfen nicht mehr auf dem europäischen Markt aktiv sein, keine Events mehr machen etc. Was aber mit den Bestandskunden ist und ob die Bestandskunden weiter das nutzen dürfen und ob Neukunden, die Binance einfach kennen und finden, nicht einfach trotzdem dazu kommen können und sich nochmal neu anmelden können, wäre so das eine Extrem. Das andere Extrem wäre, nee, die dürfen gar nicht mehr auf dem deutschen Markt sein, müssen alle deutschen Kunden offboarden, dürfen kein Trading und so weiter mehr anbieten. Und ich glaube, die Frage ist noch nicht so ganz geklärt. Es gibt auch von der FMA jetzt ein Schreiben, so nach dem Motto, hey, alle, die nicht lizenziert sind, ihr wisst schon, ihr dürft jetzt nichts mehr machen, die eher so auf diese sehr strenge Seite argumentieren. Ob die damit komplett durchkommen, würde ich auch mal so dahin stehen lassen. Also ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht ganz gesagt.
Ja.
Und Binance hat halt schon auch große Taschen und gute Lawyer. Und wenn es da irgendwo eine rechtliche Lücke gibt, wo die sagen so, hey, liebe EU, da überschreitet ihr eure Kompetenzen, da kommt ihr nicht rein, dann werden die solche Lücken auch finden und nutzen. Also deswegen, so ganz sicher bin ich mir noch nicht. Und ich glaube, die haben auch noch nichts rausgeschrieben an Kunden, dass man Binance nicht mehr nutzen kann oder sowas.
Genau, das war auch für mich die Frage, ob es da schon Informationen gab, ist tatsächlich aber nicht der Fall. Es gab ja dann auch, als das so ein bisschen durchgestochen wurde, dass die Lizenz eventuell nicht erteilt wird, beziehungsweise sie den Lizenzantrag zurückziehen, gab es ja auch so ein Stück weit natürlich so Panik. Die Leute, manche haben dann schon ihre Assets abgezogen. Dann habe ich tatsächlich bei mir in der Community gelesen, dass einige User Probleme hatten, die Funds abzuziehen und mussten ihre IDs nochmal neu hochladen und mussten dann quasi mehrmals ihre IDs uploaden und aktualisieren. Das hat wohl nicht geklappt und deswegen konnten sie die Funds nicht abziehen. Könnte man jetzt ein Wild Wild Guess machen und sagen, das ist ein bisschen Masche, um jetzt die Leute daran zu hindern, ihre Funds abzuziehen, ja, weil der europäische Markt schon nicht unrelevant, glaube ich, für Binance auch ist, gerade auch der deutsche Markt, waren ja damals auch sehr früh hier im deutschen Markt aktiv. Deswegen könnt ihr mir schon vorstellen, dass es da um echt beträchtliche Summen geht, aber es gab wohl auch schon große Abflüsse, also anscheinend stützt sich die These nicht ganz, ja. Aber ja, natürlich probieren die Börsen vielleicht dann das eine oder andere, um die Personen daran zu hindern, ja, könnte man so mal als eine These in den Raum stellen, aber am Ende ist ja auch so, es kann dir ja auch keiner vorschreiben, welche Börse du nutzt. Also außer die Services werden jetzt wirklich eingeschränkt, dann ist es so. Und aber de facto, ich kann ja auch weiterhin, wenn ich das möchte, könnte ich auch weiterhin dort handeln, wenn mir der Service zur Verfügung gestellt wird. Und sind wir mal ganz ehrlich, die Leute,
ja,
die
das
schon
ist die Frage. Also es könnte schon sein, die müssen ja KYC machen, dass die alle, die sich mit deutschem Pass angemeldet haben, werden jetzt automatisch geblockt. Dass die irgendein Geofencing mit IP-Adressen und solche Sachen machen müssen. Ja. Also es gäbe schon Möglichkeiten, dass die sagen, okay, die dürfen wirklich den deutschen Markt nicht anfassen. Und es könnte sogar Sinn machen, das für die Exchange jetzt zu machen, weil sich das eventuell positiv auf einen neuen Bewerbungsverfahren aufwirken kann.
Ja.
Wenn die sich in, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, in Luxemburg bewerben, irgendeinem Mini-Staat, und dann dürfen die auch keine Aktivität in anderen Ländern haben in dieser ganzen Bewerbungsphase. Und wenn die sagen, okay, wir machen jetzt einfach gar nichts in diesem ganzen Zeitraum und bewerben uns da auf diese neue Lizenz, also muss man schauen, und die haben da bestimmt die Beratung dafür, und was es für uns als User und Nutzer der Plattform heißt, da gibt es bestimmt Updates dazu. Ich würde jetzt auch sagen, es ist noch nichts Dramatisches. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Funds einfrieren oder nicht mehr auszahlen lassen oder irgendwie komplett man da nicht mal an seine Assets rankommt. Das wäre auch für Binance kein gutes Bild, auch für andere Märkte nicht, wenn sowas rumgeht. Deswegen, ich würde sagen, kein Grund zur Panik, aber mal schauen, ob man Binance dann wirklich weiterhin nutzen kann, mit allen Produkten nutzen kann. Die haben ja auch von wie hoch darf der Hebel sein und welchen Stablecoin gibt es und so weiter. Das sind ja alles Fragen, die bei Mika dann auch damit reinspielen.
Genau. Also, wie gesagt, das ist nur aufgepoppt in der Community bei ein, zwei Leuten. Deswegen habe ich dann auch mal so ein Stück weit reingefragt. Habt ihr jetzt schon Mails bekommen von Binance? Ja, gab es da schon eine Information aktuell oder nicht? Aktuell schaut es noch nicht so aus. Mal gucken, ob das kommt. Und ja, du hast recht. Andere These, wenn die jetzt zeigen, okay, komm, wir machen jetzt einmal Shutdown mehr oder minder und gucken, dass wir es einmal richtig machen, um dann zeigen zu können, guck mal, wir haben jetzt alles getan, und wenn es keine anderen Blocker gibt, warum sperrt ihr uns hier? Ja, das ist natürlich, wäre positiv sozusagen, wenn sie jetzt einmal alles richtig machen, hast du recht, um dann quasi natürlich wieder in eine Lizenzsituation zu kommen und bestenfalls die Lizenz zu bekommen. Ich fand aber damals auch diesen Move nach Griechenland zu gehen, den habe ich nicht verstanden, weil Griechenland hat bis jetzt nicht eine, also ja, ich habe es verstanden auf die eine Art und Weise, dass man sagt, okay, ist ein kleineres Land, kommen wahrscheinlich schnell an den Regulator ran, kann da schnell irgendwie, ne, vielleicht auch einen Deal wirtschaftlich mit denen machen, dass es da irgendwie für griechische User irgendwelche besonderen Themen gibt, ja, keine Ahnung, oder mit dem Staat, man macht irgendwie einen Tax-Deal oder irgendwie sowas, ja. Aber de facto, die hatten ja nicht eine Lizenz bisher vergeben. Und woher soll das Land denn jetzt auf einmal die Ressourcen haben, so ein Riesenmonster wie Binance durch so einen Lizenzantrag durchzuführen? Das war so die zweite Frage, die ich mir da gestellt habe, ob das nicht auch hinderlich sein kann.
Ich vermute, dass genau das die Überlegung war. Ein unbeschriebenes Blatt, ohne Ressourcen, ohne Erfahrungen, die man dann mit eigenen Mitteln und Anwälten einfach so überrennen kann und eventuell, wie du sagst, noch mit dem Incentive hier und da, und man muss sich dann dort niederlassen und Steuergelder und solche Sachen da geködert.
Ja,
dass das so eine Überlegung war, aber wie gesagt, auch ich habe da keine Interna von Binance, wie das
zustande
kam, aber es war auffällig, genau, wo viele Exchanges ja gerade nach Österreich gegangen sind, viele andere Projekte sind auch in Deutschland. Ich glaube, Deutschland hat jetzt mit die höchsten Mika-Lizenzen von allen. Da eher auf eine Gegend zu gehen, die etabliert ist und wo Binance ja auch schon mal einen Sitz hat oder hatte. Ja. Die hatten ja schon mal eine deutsche Lizenz auch, hatten da Infrastruktur hier.
Ja.
Genau, sowas nicht weiter zu nutzen.
Ja, definitiv. Also, da genau. Bleiben wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Es gibt noch ein, zwei andere Player, die gerade in der Schwebe sind. Whitebit ist tatsächlich dazugekommen. Whitebit EU, die hatte ich so am wenigsten auf dem Schirm. Sind irgendwie Sponsor von FC Barcelona. Und also, ich habe noch nie mit denen irgendwas Berührungspunkte gehabt, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du da schon Berührungspunkte hattest, vielleicht aus deiner Vergangenheit.
Ich kenne sie ja als Exchange. Ich habe ein paar Kunden, die über Whitebit traden oder getradet haben zumindest. Ja. Aber ich sehe sie jetzt auch nicht als so den großen regulierten Player.
Ja, genau. Deswegen war es für mich dann verwunderlich, dass so ein Player dann jetzt auch die Lizenz bekommt. Ein paar sind noch in der Schwebe. Schauen wir mal, was passiert die nächsten 5 Tage. Wenn da jetzt keiner mehr durchgeht, dann sind die Türen erstmal zu. Und ja, dann müssen sich die Börsen was einfallen lassen und ja, dann wird es wahrscheinlich auch erst nach Sommer, bis irgendeine Lizenzvergabe dann erteilt wird, weil ne, es ist ja halt auch europäischer Sommer, da passiert dann auch erstmal in den Behörden nicht ganz so viel und dann ist es, wenn überhaupt, realistisch, dass du September, Oktober die nächsten Lizenzen siehst, dass es da weitergeht. Aber let's see. Vielleicht noch kurz, um es abzuschließen. Ich hatte die letzten Tage ja auch echt Fußball geschaut und dann ist mir immer Adi Predict Street aufgefallen als Sponsor auf den Bannern. Und da dachte ich mir so, Predict Street und irgendwie sieht das Zeichen so aus wie Ethereum. Also, das muss doch irgendwas mit Krypto und irgendwas mit der Fußball-WM und irgendwas mit Wetten sein. Da bin ich mal draufgegangen und ist tatsächlich der offizielle FIFA World Cup Sponsor. Und ja, es ist einfach ein Prediction Market auf Fußball, jetzt auf die WM aktuell. Ich kann es in Deutschland natürlich offiziell nicht nutzen, ja, da ich natürlich kein VPN nutze. Und dementsprechend, das ist halt, ja, der, also das ist wirklich nur für Fußball, für die WM. Ich weiß nicht, ob es ein FIFA Official eigenes Produkt und Projekt ist. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie sich da nochmal den einen oder anderen Euro abknapsen. Aber ja, es hat gerade nicht keine anderen Funktionen, außer tatsächlich auf die WM zu wetten und auf die Spiele zu wetten. Genau, ja. Was gibt's hier noch? World Cup Group H-Winner. Okay, du kannst noch auf diese einzelnen Sachen wetten. Aber wer wird denn eigentlich Weltmeister? Und das sieht man bei Polymarket gerade, wo da so die einzelnen Wetten liegen. Also wir sind mit Deutschland, also wer jetzt bold ist, könnte auf Deutschland wetten. Da sind die Odds gerade nicht so gut. Frankreich, Argentinien, Spanien, England, das sind so die vier Top-Spitzenreiter. Glaube ich noch nicht mal. Also Frankreich, ja, könnte sein. Aber Argentinien sehe ich da auch gerade gar nicht. Spanier umso weniger. Die haben ja richtig reingeschissen in der Vorrunde. Also das war ja gegen Kap Verde 0-0. So, was? Spanien gegen Kap Verde 0-0? Das war so komplett out of range. Aber ja, gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Und wir haben jetzt als allerletztes noch die Fußballwette der Woche. Werner, wir wissen noch nicht, wer der deutsche Gegner ist. Es könnte aus Gruppe C Schottland sein, es könnte aus Gruppe D Paraguay sein oder aus Gruppe F Schweden. Quelle kicker.de, ja, also die sollten es wissen. Ich habe nämlich am Anfang gedacht, es wird einfach so Gruppe A gegen Gruppe B und so weiter und so fort. Aber anscheinend gibt es ja irgendwelche neuen anderen Regeln, für die man irgendwie Mathe studiert haben muss. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Deutschland gewinnt 2-1 gegen den Gegner, der dann kommt. Let's see. Wer auch immer. Also, das ist halt so Wetten auf was, wo man noch nicht mal weiß, welcher starke oder nicht starke Gegner dahinter sein könnte. Aber ich würde mal sagen, für ein 2-1 sind wir gut. Neuer lässt in letzter Zeit immer mal gerne einen durch, auch wenn sie manchmal abgefälscht sind. Aber wir sind ja bis jetzt noch nicht zu null durchgekommen. Also von daher gehe ich nicht von einem 2-1. Ich bleibe bei 2-1.
Ich muss ja sagen, Fußball ist gar nicht mein Ding. Ich weiß. Ich habe aus meinem Social-Umfeld immer wieder in so Fußballwetten mit reingezogen. Und ja, ich habe 2 Wettspiele schon gewonnen, was die richtigen Fußballfans komplett entzürnt, wenn ich hier als ein absoluter Noob reinkomme, weil ich gehe 100% auf Statistik. Ich schaue mir nur an, was sind die Quoten und tippe genau die Quoten. Ja. Und das wahrscheinlichste Ergebnis im Fußball ist 1-0. Deswegen, ich tippe auf 1-0 für Deutschland. Das musst du noch selber entscheiden.
Ja.
Aber rein Statistik, ohne jetzt irgendeine Ahnung zu haben.
Okay. Ja, dann hoffe ich für Sascha, dass dein Tipp aufgeht, weil dann sammelt er wieder hier Punkte in unserer internen Liga. Und ansonsten sage ich erstmal für diese Woche vielen, vielen Dank, Werner, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Ich glaube, es ergibt sich noch die ein oder andere Situation. Ja, wir kennen den Sascha ja schon. Und erstmal, wie gesagt, alles Gute an die Family, Sascha. Mach dir eine gute Zeit, genieß es. Ist natürlich jetzt bei der Hitze auch ordentlich tough. Also von daher alles Gute. Und an euch auch, schöne Woche. Schreibt uns gerne, was hat euch gefallen, was können wir besser machen. Lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da und kommt cool durchs Wochenende. Stay hydrated. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Genau. Ciao, ciao.
So, machen wir mal auf Stopp.